Auch ich möchte euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen, an diesem wunderschönen Morgen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich bitte Gott darum, dass er uns offene Ohren schenkt und dass er uns mit seinem Heiligen Geist beschenkt heute Morgen. Das Thema Gottes Hilfen in Leiden und Not beschäftigt mich nicht erst, seit es die Pandemie gibt, seit gut einem Jahr, die unser Land fest im Griff hat und weltweit auch vorherrscht, sondern gerade auch, weil ich immer wieder meine eigenen Erfahrungen in meiner eigenen Familie mache, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ja auch hier in der Gemeinde, dass überall Leiden und Not herrscht. Und ich übersehe es manchmal, ich denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber wenn man die Augen aufmacht, dann ist man traurig, betrübt und fragt sich, Gott, muss das so sein? Zum anderen werden mir Leid und Not täglich vor Augen geführt, sobald ich die Tageszeitung aufschlage oder die Nachrichten höre oder im Fernsehen mir die Tagesschau ansehe. Leid, unendliches Leid, Naturkatastrophen, Hunger in der Welt, Kriege, terroristische Gewalt, sexueller Missbrauch und andere Dinge. Verfolgung von Christen, die wir durch Open Doors immer wieder hören. Unwahrscheinliche Dinge, die uns so traurig machen und die uns auch in eine Lage versetzen, dass wir sagen, Herr, warum ist das Leid in dieser Welt? Es kann heute nicht meine Aufgabe sein, auf dieses kollektive Leid einzugehen. Auch nicht auf das Leid, das das Volk Israel während seiner ganzen Geschichte immer wieder erlebte. Zuletzt im Holocaust in der Nazizeit. Vielmehr möchte ich an einigen, zum Teil auch ganz persönlichen Erlebnissen und Beispielen aufzeigen, auf welche unterschiedliche Art und Weise Gott hilft, in das Leben des Einzelnen eingreift. Auch wenn wir es manchmal nicht glauben oder gar nicht verstehen können. Angesichts des Leids, das mich persönlich betrifft oder das ich bei anderen erlebe, bewegen mich oft die Fragen, warum? Immer wieder kommt die Frage, warum gibt es so viel Leid und Schmerz in dieser Welt? Wie können wir mit dem Leid, das uns persönlich trifft, umgehen, sodass wir nicht daran zerbrechen, sondern wachsen? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann erfahren wir schon auf den ersten Seiten des Buches Mose, dass es ursprünglich in der Welt kein Leid und keinen Tod gab. Sie waren nach Gottes Worten sehr gut. Aber erst durch den Ungehorsam im Paradies stand der Mensch unter dem Gericht Gottes und musste das Leiden in seiner vielfältigen Form erfahren. Körperliches Leid, seelisches Leid, geistiges Leid, geistliches Leid, wie wir bei Luther erfahren, wirtschaftliche Not und andere. Oft auch Kombinationen von beiden. Die Bibel ist voll davon, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und ich lese vom Leid des Einzelnen, wie zum Beispiel bei Hiob oder bei David oder auch, wenn wir das Buch über Josef die Geschichte lesen, was haben die alle für Leid erlebt? Oder auch das ganze Leid des Volkes Israel und anderer Völker, die beschrieben werden. Es wird uns berichtet, wie schrecklich Leid sein kann, aber auch, dass Leiden und Not uns in die Liebe Gottes hineintreiben kann, unseren Glauben stärkt und uns mehr innere Kraft gibt, als wir glauben. Ich habe das persönlich immer wieder erlebt und werde später noch darauf eingehen. Ich möchte das heutige Thema in zwei Abschnitte gliedern, um anhand von einigen biblischen Geschichten, zwei biblischen Geschichten aufzuzeigen, wie Gott handelt in unserem persönlichen Leiden und sich daraus Hoffnung, Mut zum Leben, Trost, Zuversicht, Dankbarkeit und innerer Friede ergeben. Im ersten Teil, Gott kennt unsere Not und unser Leiden und greift von sich aus selbst ein. Im zweiten Teil, Gott erhört unsere Gebete und Fürbitten und handelt nach seinem Plan. Als Christen haben wir die wunderbare Möglichkeit, unsere Notlagen direkt bei unserem Vater im Himmel vorzutragen, ihn inständig zu bitten, ihn anzuflehen, anzurufen unter Weinen und Jammern. Und wir sollen es sogar tun, denn er fordert uns auf in Psalm 50, Vers 15. Ihr kennt ihn, salopp gesagt, die Telefonnummer Gottes: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Doch manchmal greift Gott schon ein, ohne dass wir ihn oder noch ehe wir ihn gebeten haben. Das ist Teil 1 unseres Nachdenkens. Ich habe dafür einen kurzen, ganz kurzen Text aus dem Neuen Testament gewählt, in Lukas 13, die Verse 10 bis 13. Da lesen wir: Als Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, befand sich eine Frau unter den Zuhörern, die seit 18 Jahren krank war. Ein böser Geist hatte sie verkrüppeln lassen. Sie war ganz gekrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf und sofort konnte sie sich aufrichten und lobte Gott. Was für eine Situation! Da ist diese kranke Frau in die Synagoge gekommen, um diesen Wanderprediger zu hören. Nicht einmal aufschauen konnte sie zu Jesus wegen ihres gekrümmten Rückens. Aber sie hatte es gehört. Aber ein böser Geist, so wie Lukas berichtet, hatte sie offenbar gebunden. Doch diese Tatsache scheint Jesus noch mehr zum Handeln anzutreiben. Denn, wie es heißt, er ist ja gekommen, die Werke des Satans zu zerstören. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 8: Denn der Sohn Gottes ist erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Die Frau tut hier von sich aus gar nichts. Vielleicht kann sie auch gar nicht mehr. Doch Jesus erkennt ihr Leid und ihre Gebundenheit sofort. Er ruft sie aus eigenem Antrieb zu sich und befreit sie spontan von ihrem Leiden. Ohne irgendeine Vorbedingung, ohne die Bedingung irgendeines starken Glaubens, sichert ihr Jesus die Heilung zu. Welch eine Liebe, welch eine Barmherzigkeit, welches Mitgefühl drückt sich in dieser Handlung Jesu aus. Ich kann mir vorstellen, wie diese Frau zunächst völlig ungläubig war und an diesem Zuspruch zweifelte. Aber erst als Jesus ihr die Hand auflegte, gewann sie Mut und die Kraft, sich aufzurichten, war fassungslos glücklich und lobte Gott. Welch eine mutmachende Geschichte. Wir können heute Jesus nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber er sieht uns und wirkt in unser Leben und im Leiden, in unsere Not hinein. Auch ohne unseren Anruf, ohne unseren Gebet. Oder besser, noch ehe wir beten. Und ich glaube, dass jeder von euch schon Momente in seinem Leben erlebt hat, wo Gott eingegriffen hat, wo man mal gesagt hat, das war aber knapp. Und manche würden sagen, Glück im Unglück, Schwein gehabt, nochmal gut gegangen. Das war wirklich Rettung in letzter Not. Nein, ich glaube und bin davon überzeugt, dass es Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist, die uns Tag für Tag zigtausendmal vor großem Leid und Not bewahrt. Oder wie es gerade in dem Lied heißt, Wunder. Es sind Gottes kleine, aber doch große Wunder, mit denen er uns jeden Tag neu beschenkt. Nur wir merken es manchmal gar nicht mehr, spüren es nicht als Wunder. Ob das ist auf der Autobahn, im Haushalt, im Beruf, in der Freizeit, wo auch immer. Mir wird das immer mehr bewusst, je älter ich werde. Früher sagte mal ein Pastor in unserer Gemeinde, alles ist Gnade, Alles ist Gnade Gottes. Ich konnte das damals vor 50 Jahren noch gar nicht richtig verstehen. Was meint er damit? Heute merke ich das mehr und mehr, dass es die Gnade Gottes ist, dass er seine Wunder in kleine Dinge des Alltags uns zuwendet und uns beschenkt, sodass wir glauben, ja Herr, danke, dass du gewirkt hast. Der Gedanke, dass es einen Gott gibt, der tatkräftig eingreift, um Schlimmes zu verhüten, ist jedoch den meisten Menschen sehr befremdlich. Wie kann es auch anders sein heute, da der Glaube an einen allmächtigen und gütigen, liebenden Gott gar nicht mehr zeitgemäß ist? Drei Beispiele aus meinem eigenen Leben bzw. aus dem meiner Familie möchte ich kurz mal erwähnen, wo sich Gottes barmherziges Handeln zeigt und Gott als Lebensretter eingegriffen hat. Alle drei wären dem Tod geweiht gewesen, ich auch. Das erste, mein Sohn Gero, ich sage damals mein Sohn, Elke und ich waren damals noch nicht verheiratet, hatte einen Abschlussball von seiner Schule. Zu später Stunde ging er raus, wollte noch eine rauchen und musste austreten. Ging ein wenig weiter hinter die Büsche und plötzlich machte er einen Schritt zu viel und versackte in einer tiefen Jauchegrube. Mit letzter Kraft konnte er sich im letzten Moment mit seinen Fingern am Rand der Grube festhalten und mit allerletzter Kraft hinauskommen. Eine Bewahrung Gottes. Er wäre tot gewesen und niemand hätte ihn gefunden. Ein Schwimmen ist in solcher Soße nicht möglich. Zweites Beispiel. Elkes Sohn Kai fuhr von unserem Haus aus wie jeden Morgen mit seinem Fahrrad zur Schule. Bei uns ist es etwas abschüssig, die Straße. Er fuhr schnell mit seinem Fahrrad auf die Hasefelder Straße zu. Und wie immer wollte er ruckartig bremsen. In dem Moment versagten beide Bremsen und er raste auf die Straße zu und ein vorbeifahrendes Auto mit hoher Geschwindigkeit, sagte die Polizei, erfasste ihn und schleuderte ihn im hohen Bogen auf die andere Straßenseite, wo ein Auto entgegenkam und im letzten Moment vor ihm stoppte. Gottes Bewahrung. Die Polizei sagte, er hätte tot sein müssen. Gott hatte ihn geschützt. Nur ein Knochenbruch, mehr nicht. Das dritte, ich war mit meiner Familie im Urlaub in England, Südengland, an der Küste. Ich sagte ihnen, ich gehe mal ein bisschen schwimmen. Und ich sah draußen eine Formation von Felsen wie ein Torbogen ins Meer hinein. Das Wasser war gleich tief, abfallend. Ich war unerfahren und ich habe nicht auf die Ratschläge anderer Leute gehört. Jung damals noch stürzte ich mich in die Fluten und wollte unter diesem Torbogen schwimmen. Und ich merkte, in einer Entfernung von ungefähr 80 bis 100 Metern, mich packte ein Sog und ein Strudel und zog mich mit Gewalt runter. Mich packte eine panische Angst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ich dachte, jetzt ist es aus. Ich hatte keine Zeit zum Beten, nichts. Und ich habe nur geistesgegenwärtig geatmet, tief eingeatmet, sodass mein Körper etwas oben bleiben konnte. Die Beine versuchsweise nach oben, ganz langsam nach oben gebracht. Und ich merkte, wie meine Kraft zu Ende war. Und doch, Gott gab mir im letzten Moment die Kraft. Nach einigen Minuten des unwahrscheinlichen Kämpfens, es war ein Kampf, ein Lebenskampf, gelang es mir, aus diesem Strudel herauszukommen und wieder an Land zu schwimmen. Ich wäre tot gewesen und meine Familie hätte nicht gewusst, wo ich geblieben bin. Ich bin Gott von Herzen heute noch so dankbar. Auch im Alten Testament gibt es neben vielen anderen Beispielen, wo Gott als Lebensretter gewirkt hat und aus Leiden Segen bewirkt hat. Nicht nur bei David, der von seinem Schwiegervater Saul verfolgt wurde und ermordet werden sollte. Nicht nur bei Josef, der verkauft worden ist und in die ägyptische Sklaverei kam. Sondern ich nehme einen Fall heraus oder eine Person. Es geht um Elia, den Propheten, der zur Zeit des Königs Ahabs lebte. Da er dem König damals sein gottloses Treiben vor Augen führte und auch die Hohlheit der falschen Propheten entlarvte und sie ermorden ließ, da kam der Zorn der Frau des Königs Isabel auf sich. Er musste fliehen, ging in die Wüste, um sich dort zu verstecken und sein Leben zu retten. Vollkommen am Ende seiner Kraft legte er sich unter einen Ginsterbusch, ermattet, voller Angst und verzweifelt. Herr, so würde er gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich kann nur noch sterben. Doch Gott ließ es nicht zu. Er griff ein, sandte einen Engel, gab ihm zu essen und zu trinken, rüstete ihn wieder zu und gab ihm Anweisungen für seinen weiteren Dienst. Nicht, dass Gott ihm persönlich erschien, nicht durch ein Erdbeben, durch Donner und Blitz, nicht durch ein Feuer, wie es heißt, sondern durch ein leises Wehen. 1. Könige 19, Vers 12. Und so dürfen wir auch heute noch damit rechnen, dass uns Gott oft durch ein unscheinbares, aber wirksames Eingreifen seine Nähe und Hilfe signalisiert. Jessica hat erst erzählt von Gottes Eingreifen bei ihr. Gott tut Wunder. Es mag manchmal spontan sein, unerklärlich, auch für Ärzte, die bei einem Krebskranken diagnostizieren nach ein paar Tagen, er ist gesund, da ist nichts mehr. Wir können Gott nur loben und danken für solche Situationen. Aber wie gesagt, Gott nähert sich manchmal auf ganz stille Weise. Das kann nur ein Impuls sein, ein oft klarer Gedanke für den nächsten Schritt, den wir zu tun haben in unserem Leben, in die richtige Richtung. Ein Anstoß durch das Wort Gottes beim Lesen der Bibel. Eine ganz praktische und unerwartete Hilfe von jemandem in einer Zeit, wo es für uns schwierig war. Eine Predigt, die uns nachdenklich macht, ein Lied, das unser Mitgefühl aktiviert. Und. Oder wo jemand tatsächlich ganz konkret zu einem Lebensretter wird. Wie gut, dass wir einen gnädigen, einen gütigen, barmherzigen Herrn haben, der uns durch und durch kennt und weiß, was wir im Leben und im Leiden und in der Not brauchen. Ich komme zum zweiten Teil des Themas. Gott erhört unsere Gebete. Sowohl in fast jedem Buch des Alten Testaments als auch dem Neuen Testament gibt es eine Fülle verschiedener Gebete. Persönliche Bitten, Fürbitten, Dankgebete, Klagelieder, Lobpreis, Anbetung und so weiter. Das Volk Israel hat zu seinem Gott von Anfang an immer wieder gebetet. Und es war selbstverständlich und ihre eigene Erfahrung, dass Gott ihre Gebete erhört. Es heißt im Psalm 65, Vers 3, Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommen alle Menschen zu dir. Besonders die Psalmen, das Liederbuch und Gebetsbuch Gottes im Alten Testament und der neutestamentlichen Gemeinde sind voll von Bitten und Lobpreis, während aber das Buch Hiob voller Klagelieder ist. Die Gewissheit, dass Gott Gebete nicht nur anhört, sondern erhört, wird im Neuen Testament durch die Zusage Jesu deutlich, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Johannes 14, Vers 13. Beim ersten Lesen frage ich mich, Herr, ist das das Versprechen, das du gibst, wirklich ernst gemeint? Oder übertreibst du da ein bisschen? Wirst du wirklich alles tun? Beim flüchtigen Lesen kommt es mir so vor, als wenn wir aufgrund dieser Aussage Gott wie einen Automaten benutzen dürfen. Gebet rein, Erfüllung raus. Ist das so? Ganz bestimmt nicht. Wenn ich an Wunder denke, die spontan geschehen sollten, was Jessica sagt, auch in ihrem persönlichen Bericht, dann denke ich auch an das, was ich im Südwesten Frankreichs erlebt habe, als ich damals als junger Student auf meiner Autostopptour in Lourdes landete. Das ist ein Wallfahrtsort, wo Millionen von Katholiken jedes Jahr hinziehen und geheilt werden möchten. Dort gibt es eine Basilika, in dieser Basilika ist eine Quelle und die Menschen kommen, Sie werden alle vorher in einer Klinik durchgecheckt und kommen dann im Rollstuhl und gehen dann in die Basilika, steigen in das Wasser und schauen dann mal, ob sie gesund werden oder nicht. Ich setzte mich bei einer Grotte, wo einige Krücken hingen, auf eine Bank, guckte mir die Krücken, die verräucherten Krücken von den Kerzen alle an, vielleicht 20 Krücken von Menschen, die ihre Krücken aufgehängt hatten. Und neben mir saß ein alter Priester. Und da ich Französisch konnte, fragte ich, ich sagte: Pater, sagen Sie mir, wie ist das eigentlich hier mit den Wundern? Geht jeder, der da reingeht in die Quelle, erlebt er ein Wunder? Ich sehe noch heute sein Gesicht. Er wandte sich zu mir und sagte: Junger Freund, fand ich schon gut, junger Freund, wenn von Zehntausenden, die hier reingehen, ein einziger geheilt wird, dann dürfen wir das ganz vorsichtig ein Wunder nennen. Oh, ich war überrascht. Ich bedankte mich, schaute mir den ganzen Trubel noch an, denn es war wirklich ein Trubel und viele Touristen mischten sich unter die Tausenden von Menschen, die dort waren. Wunder auch dort, ja, die gab es, aber nicht in dem Maße, wie man es erwartete. Im Bibelgesprächskreis tauschen wir uns oft aus oder auch so untereinander, wie wir Gottes Erfahrung gemacht haben und was Gott in unserem eigenen Leben bewirkt hat. Hier und da ein Wunder, eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten, wo wir gedacht haben, das gibt es doch gar nicht. Gott hat gewirkt. Das hat er uns in dem Moment gerade geschenkt. Und genau das war richtig. Und genau zu dieser Zeit. Ihr habt sicherlich diese Erfahrung auch schon viele Male machen dürfen. Gott vertrauen, fest vertrauen und er ihm sagen oder wissen, dass er das Beste für mich will. Er schenkt mir auch die nötige Geduld. Nicht immer habe ich sie gehabt und habe oft gesagt: Herr, kann es nicht ein bisschen schneller gehen? Ich muss so lange warten auf eine Besserung bei mir oder bei anderen. Und wie ging es den Menschen, die Jesus hautnah erlebten und ihn um Heilung anflehten? In seiner dreijährigen Tätigkeit lesen wir im Neuen Testament, dass er viele, viele tausende Menschen geheilt hat, ob das Blinde, Verkrüppelte, Lahme, Taubstumme, Besessene waren. Er hat sie geheilt. Ein Text aus Lukas 18 soll das beispielhaft einmal verdeutlichen. Ich lese ihn vor. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als der die Volksmenge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie berichtete ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aber die Vorangehenden fuhren ihn an, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er antwortet: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach: Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich gleich konnte er sehen und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott ebenso. Wie in den vielen anderen Heilungswundern ist auch Jesus betroffen von dem lauten, flehenden Zuruf des Blinden. Dieser weiß sofort, wer der wirklich ist, der da vorbeigeht. Und er fleht ihn an mit dem Titel Sohn Davids, was eigentlich einer messianischen Huldigung gleichkommt. Fest im Glauben bittet er, sehen zu können. Und Jesus schaut ihm ins Herz und erfüllt seinen Wunsch. Dein Glaube hat dich geheilt. Er zeigt ihm damit, welchen Wert er dem Glauben beimisst. Diese Begegnung spricht mich an. Sie zeigt mir, ich kann auch heute noch zu Jesus kommen und ihn um Heilung anflehen oder meine Notlage vortragen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Er versteht meine Bitte. Denn er hat selbst die schwersten Leiden am Kreuz durchlitten. Und wenn es eine Fürbitte ist, dann ebenso, wie es zum Beispiel beim Hauptmann von Kapernaum zu lesen ist, der von Jesus nur ein einziges Wort erbat, damit sein Diener zu Hause gesund würde. Er wollte nicht, dass Jesus nach Hause käme, weil er ihm nicht wert genug war, dass Jesus sein Haus betrete. Aber er hatte den unerschütterlichen Glauben, dass Jesus seinen Diener heilen kann. Und Jesus, erstaunt über solches tiefe Vertrauen, heilt den Diener, auch wenn er ihn nicht sieht und berührt. Im festen Vertrauen beten, immer und immer wieder, im Glauben daran, dass Jesus heilen und die Notlage bessern kann und die Notlage sogar beenden wird, das zeigt Wirkung. Oder nach Abwandlung eines Supermarkt-Slogans, beten lohnt sich. Doch was, wenn die Bitte nicht gleich oder scheinbar gar nicht erfüllt wird? Wenn die Schmerzen immer stärker werden, die berufliche Situation immer unerträglicher, die geschäftliche Existenz bedroht durch die Pandemie, die Hoffnung auf Heilung schwindet, die seelische Not zu Angst und Verzweiflung treibt? Aus eigener Erfahrung wissen Elke und ich, meine Frau, dass man beim Beten einen langen Atem haben muss, sowohl als Betroffener als auch als engster Angehöriger. Und dass Gottes Wege in der Tat oft anders sind als unsere eigenen Wege und seine Gedanken, wie es heißt, oft anders als unsere eigenen Gedanken. Vor circa 25 Jahren verbrachte Elke wegen schwerer Depression 3 Jahre lang in einer Psychiatrie in verschiedenen Kliniken. Dann Entlassung und ein fast normales Leben. Die Eheschließung vor 21 Jahren tat uns beiden gut und wir spürten den Segen Gottes. Die vielen Dankgebete gaben uns Mut und Hoffnung, dass nun endlich alles gut sein würde. Doch die Depressionen kamen wieder und erneut ging es in die Klinik. Was Elke durchmachen musste und ihre schweren Psychosen, die ich zu Hause miterlebte, hätten uns beide verzweifeln lassen können. Doch wir klammerten uns an unseren Herrn und wir beteten im tiefen Glauben, dass Gott diese schlimme Krankheit beenden möchte. Manchmal war es für beide kaum auszuhalten. Die Bitten wurden uns nicht gleich erfüllt. Wir waren oft der Verzweiflung nahe, auch dem Tränen und dem Jammer. Ja, selbst Gedanken, es wäre besser zu sterben, tauchten auf bei Elke. Und ja, manchmal war es so, dass ich auch so mitgenommen war und den Tränen nah war. Doch dann merkten wir allmählich, wie Gottes Erbarmen sichtbar oder spürbar wurde. Und wie die körperliche und seelische Kraft kam, ihr und auch mir beizustehen. Und wenn du nach diesem monatelangen Jammern, Schreien, Weinen, Stöhnen plötzlich beim Aufwachen morgens siehst ein flüchtiges Lächeln auf ihrem Gesicht, dann ist der Jubel unwahrscheinlich groß für den, der das ganze Leiden miterlebt. Man kann das gar nicht nachempfinden, aber als Betroffener ist es tatsächlich so. Es ist eine Freude, die unbeschreiblich ist, und die Dankbarkeit über die Güte Gottes. Doch das war noch keine Heilung, aber ein Zeichen, dass Gott die Gebete erhört und wir Hoffnung schöpfen durften. Vor 3 Jahren musste sie wieder wegen schwerer Depression in die Klinik. Und erneut konnten wir diese Erfahrung vor 4 Wochen machen. Eine schwere Operation gelang nicht gleich. Die Schmerzen waren unerträglich und es musste am nächsten Tag ein zweites Mal in der Frauenklinik in Hamburg operiert werden. Die Situation war so ernst, dass sie auf die Intensivstation kurzfristig verlegt werden musste, Bluttransfusionen bekam, die Depressionen kamen wieder dazu und leichte Psychosen. Das Leid war groß, auch für mich in den letzten Wochen. Umso mehr, da ich sie Corona-bedingt nicht ein einziges Mal besuchen durfte. Ich durfte ihre Sachen an der Pförtnerloge abgeben, mehr nicht. Dann wurde sie nach Hause entlassen und die Ärzte meinten, es würde aufwärts gehen. Aber es ging nicht. Die Erschöpfungsdepression kam nach einer Woche wieder und sie brach mir in meinen Armen zusammen, sodass ich den Rettungswagen erneut holen musste und sie in die Stader Elbe-Klinik eingeliefert wurde. Dort lag sie, hatte große Schmerzen und musste miterleben, wie die Ärzte sich bemühten und der Heilungsprozess nicht in die, und den Heilungsprozess sie nicht sehr beschleunigen konnten. Ich betete den ganzen Tag. Gott, erhörst du nicht unsere Gebete? Wie ist es mit deiner Zusage zu helfen? Ich kann nicht mehr, sie kann nicht mehr. Nun, warum machst du das nicht gleich? Warum müssen wir so lange warten? Warum diese Not? Ich wartete, nichts. Nun liegt sie zu Hause und macht leichte, kleine Fortschritte. Sie kann schon frühstücken im Bett mit mir zusammen. Ich sitze dort, versorge sie den ganzen Tag und sie kann schon 10 Meter alleine gehen. Dafür bin ich Gott von Herzen dankbar. Ich sage dies nicht, um irgendwelches großes Mitgefühl zu haben, aber um Gott zu verherrlichen, wie Gott durchhilft, auch in der tiefsten Not, die wir erfahren haben. Gott hilft, und ich sage noch einmal, beten hilft. Von morgens bis abends haben wir beide auf Knien gelegen gebeten, Herr, hilf. Es dauert eine Zeit, aber er greift doch ein. Dafür bin ich dankbar. Doch was, wenn Gottes Antwort auf die eigene oder unsere Bitte ausbleibt oder nicht erfüllt wird? Wie es bei einem Krebskranken trotz Therapien keine Heilungschancen gibt und das Ende unausweichlich bevorsteht, wenn schon kleine unschuldige Kinder an Leukämie sterben müssen oder wenn, wie bei Dietrich Bonhoeffer, er im KZ sterben muss, trotz seines Glaubens. So mussten wir es auch im letzten Jahr in unserer Gemeinde beim Heimgang unserer lieben Glaubensschwester Anita Rutenberg erleben und Gerd hat mir die Erlaubnis gegeben, darüber zu reden. Und doch konnten wir nach monatelangem Beten eines feststellen. Gott wirkt auch hier und erhört Gebete. Nicht, dass er ihr die ersehnte Heilung schenkte, aber es lag ein tiefer, sichtbarer Friede in ihrer Seele, ein ganz tiefes Vertrauen, dass Jesus sie durch dieses Leiden hindurchtragen und mit ihr durch den Tod hindurchgehen würde. Und dass sie dann endlich schauen würde, was sie so lange geglaubt hat. Natürlich hat uns alle dieser Verlust sehr traurig gemacht und besonders schmerzt es unseren lieben Gerd. Anita hat Gott vertraut. Sie wusste, dass sie nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert war, sondern dass ihr liebevoller, gütiger Vater sie zu seiner Zeit aus diesem Leben holen würde. Das gab ihr unendlichen Trost und die Gewissheit, dass Jesu Wort heute noch lebendig ist, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25. Wir müssen oft mit Leiden und Not leben, persönlich oder mit unserem Nächsten, und auf Gott mutet es uns zu, das auszuhalten, ohne dass wir irgendeine Heilung erfahren. Das ist schon hart. Und selbst Paulus hatte seine Last zu tragen ein Leben lang. Wir wissen nicht, welcher Art dieses Leiden war, und Theologen machen sich darüber verschiedene Gedanken. Im 2. Brief des Korinther lesen wir, dass er dieses Leiden nie losgeworden ist. Doch was hat Gott zu ihm gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch wenn wir oft nicht verstehen können, wie Gott in Leiden und Not handelt, lasst uns wie Petrus zuversichtlich, voller Glauben rufen, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Ich komme zum Schluss. Wenn Gott im Leiden und in unserer Not hilft, ohne unsere Gebete, so ist es seine reine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, mit der er uns beschenkt. Er hält unser Leben in seiner Hand und will uns helfen, so wie wir es bei Jesus sehen können. Wenn wir zu ihm gehen, im Gebet, und ihn bitten, uns zu helfen in unserer misslichen Lage, so dürfen wir voller Vertrauen, wie der Psalmist in Psalm 46, Vers 2 immer wieder sagen: Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in der Not. Ob in körperlicher oder seelischer oder wirtschaftlicher Not, wie ich es bei meinem eigenen Sohn erfahren habe. Er handelt nach seinem Plan und er tut es. Und oft erkennen wir seine Hilfe erst, wenn das Leiden vorbei ist. Darum nochmals, beten lohnt sich, denn wir haben einen gnädigen und mächtigen Gott. Amen.